Auf dem Zettel steht eigentlich, und wenn die große Liebe kommt, jetzt kommt halt gerade Heinz. Ne? Ist auch nicht schlecht. Jawohl. Ist einfach schön, wenn man auch mal die große Liebe ist und so vielen. Okay, ich möchte gerne mit uns beten und dann steig mal ein.
Jawohl.
Jesus, dafür danke ich dir für diese Wahrheit, die wir gerade gesungen haben, dass du die Menschen liebst. Und weil du die Menschen liebst, dürfen wir leben. Weil du die Menschen liebst, haben wir Zukunft und Hoffnung, auch über den Tod hinaus. Weil du die Menschen liebst, dürfen wir glauben, dass du mit unserem Leben was machen möchtest, dass es wirklich nicht zum zerstörerischen Punkt für andere wird, sondern eher zum Aufbauenden. Lehr uns zu lieben und lehr uns, diese Zeit jetzt auch, die wir miteinander haben, auf dich zu hören und wirklich auch von dir zu profitieren, auch von deinem Wort. Amen. Okay, was will ich euch sagen oder darf ich euch sagen? Die erste Liebe, ich erzähle euch mal, wie das bei mir war, okay? Also war tatsächlich mal so. Also es gab auch Menschen, die haben mich geliebt. Okay. Ich erzähle euch, wie das so kam mit mir und meiner Frau und wie das kam, dass die Dorothee dann eben die Dorothee wurde. Okay? Ich habe meine Frau kennengelernt beim Schlittschuhlaufen. Nicht schlecht, gell? Wer hat romantisch gesagt? Sehr gut. Vorbildlich. Und ich fand es auch ganz romantisch. Bei mir war es echt ein bisschen mehr clownhaft, weil ich gar nicht Schlittschuhlaufen konnte, aber ich bin halt da mitgegangen, ne? Und da sah ich so ein weibliches Wesen an der anderen Ecke des Eisrings stehen. Oh. Und dann dachte ich, die heirate ich mal. Und weil ich halt so charmant bin, konnte sie dann auch nicht widerstehen. Und so ist es dann gekommen, ne? Gut. Und das ist dann auch der Grund, dass die Dorothee hier im Chor mitsingt, okay? So ist es. Gut. Aber die ganze Sache hat ein bisschen einen Haken gehabt. Nämlich damals hat weder ich noch meine Frau irgendwie dran gedacht, dass es einen Gott gibt. Oder wir haben schon dran gedacht, dass es einen Gott gibt, aber wir haben nicht dran gedacht, dass es einen Gott gibt, der wirklich auch Liebe schenkt und der uns lehrt, den anderen richtig zu lieben. Nicht bloß zu begehren. Und wenn begehren, dann auch richtig zu begehren. Und das kann ich jetzt erst im Nachhinein sagen. Und manchmal, wisst ihr, finde ich es schade, dass ich so gelebt habe, wie ich gelebt habe. Im Nachhinein bin ich unglaublich dankbar, dass wir beide unabhängig voneinander in kurzer Zeit zum Glauben an Jesus finden durften. Das war das größte Geschenk. Und im Nachhinein entdecken durften, dass wir einiges verkehrt gemacht haben im Leben. Aber Gott hat es gut gemacht. Und das zeigt mir auch was, und das lässt mich heute auch hier stehen. Wisst ihr, nicht einfach so lasch und salopp jetzt über Fehler oder über Schuld zu sprechen und sagen, es wird schon irgendwie werden und Gott lässt auf 5 Grad sein. Aber das lässt mich heute hier stehen und von einem Gott sprechen, der gnädig ist. Und der uns einlädt, so wie wir es heute Morgen auch schon hatten, eigentlich nur einlädt, zu sich zu kommen und von ihm zu lernen. Und es ist halt so, wisst ihr, Liebe ist die größte Sache, die es halt gibt. Und die kommt in deinem Leben. Wenn sie noch nicht da ist, dann wird sie noch kommen. Okay? Weil es so angelegt ist in uns. Gott hat uns zur Zweisamkeit geschaffen. Das liest du ganz am Anfang der Bibel schon im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Da geht es darum, bei der Erschaffung des Menschen, da hat Gott gesehen, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine sei, und hat er nur noch jemanden zur Seite gestellt. Also Gott hat uns zur Zweisamkeit geschaffen. Kannst du sagen, Gott hat uns zum Lieben geschaffen. Und ich möchte einfach ein paar Sachen erklären, ein paar Worte, die wir einfach so benutzen. Über Liebe und Nettliebe. Und ich möchte euch einfach bitten, da ein bisschen drauf euch zu konzentrieren, weil das war mir eine große Hilfe, das besser zu verstehen. Und ich glaube, das ist jedem anderen auch eine große Hilfe. Also das erste ist, Liebe ist eine große Sache. Und Liebe hat auch was mit Begehren zu tun. Aber was ist jetzt eigentlich mit Begehren gemeint? Das zweite ist, wir brauchen die Liebe nicht zu wecken. So steht es mal in der Bibel, im Hohelied, das ist ein klasse Buch. Das dürft ihr erst lesen, wenn ihr verheiratet seid. Aber okay, das überschlagt er halt dann mal. Und dann, aber lest dann weiter in der Bibel, gut. Nee, dürft ihr jederzeit lesen. Und den Herrn Jesus fragen, was meint es eigentlich? Aber da gibt es mal zwei Stellen, unter anderem in Kapitel 2, Vers 7. Und da steht, weckt die Liebe nicht vor der Zeit. Und im Kapitel 3, Vers 5 steht genau das Gleiche. Weckt die Liebe nicht vor der Zeit. Das heißt, dass Gott eine Zeit hat, wenn er beginnt, in deinem Leben das zu wecken, was er in dich hineingelegt hat. Für einen guten Sinn, für einen guten Grund. Um für jemanden anderen da zu sein. Um jemanden anderen was zu schenken. Und der jemand anders, in dem wird es genauso geweckt, um dir was zu schenken. Jemand schrieb dann mal, wir haben der Liebe geglaubt und das lässt uns lieben, das lässt uns wirklich lieben, weil wir der Liebe geglaubt haben. Klar, der jemand, der schrieb über die Liebe Gottes in Jesus Christus. Wir haben ihm geglaubt und weil wir ihm geglaubt haben, deswegen können wir lieben. Und das Wort Liebe ist das meistgebrauchte Wort in der Welt und das meistmissbrauchteste Wort in der Welt. Das Wort Liebe. Der Mensch wird Liebe nur leben können, also richtig leben können, wisst ihr, wenn Seele und Leib, also das, was unser seelisches Leben ist, wenn du so willst, die Lieder, die wir hören, die machen uns Freude, okay? Und die, wow, die treiben dir manchmal vielleicht Gänsehaut drauf oder die Tränen in die Augen, das ist das seelische Leben. Du empfindest was. Und dann das leibliche Leben, das die Seele sagt, steh auf, der Leib sagt, bleib sitzen. Ich bin so faul, ich möchte nicht aufstehen bei dem Lied. Aber die Seele sagt, ah, das ist ja so richtig, Seele jubelt richtig, steht auf. Und der Leib sagt, nee, bleib sitzen, nicht umfallen. Pass auf, halt ihn fest. Gut. Okay. Ja. Vorsicht. Okay. Oder der Leib sagt, ich möchte umfallen oder so, ja? Also kann auch sein. Habt ihr jetzt nicht alle gesehen, müsst ihr auch nicht sehen. Gut, also, um das geht's. Also es geht um Seelisches, das was uns richtig Freude macht, wo wir merken, wow, da leben wir richtig auf und der Körper und das beide gehört zusammen. Und es wird aber erst richtig zusammengefügt, wenn der Geist dazukommt, Geist Gottes, der das richtig zusammenfügt und der uns lehrt, das praktisch in gesunder Einheit zu leben. Das Seelische, wenn du jemanden siehst und sagst, wow, hey, das wird mal meine Frau oder das wird mal mein Mann. Gell? Da bin ich jetzt, ich kann das gar nicht mehr erwarten. So war ich gewesen. Ne? Den ganzen Tag so rumgelaufen. Aber, und sie hat mich trotzdem geliebt. Gell? Aber da kann es dann passieren, wisst ihr, dass wir das Seelische überbetonen und nur nach denen uns eigentlich ausstrecken, was wir für innerliche Regungen haben, was wir empfinden für jemanden. Und das Empfinden ist meistens so aufgebaut, nicht immer, aber oftmals so aufgebaut, dass ich was von dem jemanden möchte. Aber eigentlich Liebe ist, dass ich dem jemanden was zu geben habe. Nehme ich mich selbst. Und jetzt nicht bloß im Körper, sondern eine ganze Person. Mich selbst zu geben. In der Bibel gibt es im Alten Testament ein Wort, das Wort heißt Eros. Und das Wort, das kommt gar nicht mehr so oft vor, aber dieses Wort ist missbraucht worden eigentlich in der Geschichte auch der Religionen, zum Teil. Und das ist ein Wort, das beschreibt praktisch diese Liebe, die aufflammt. Also diese seelische Liebe, dieses Begehren zwischen Mann und Frau. Es ist plötzlich da. Wow, den finde ich echt stark. Die finde ich echt spitze. Jetzt gar nicht mal so sehr, was er sagt, sondern mehr so, finde ich klasse. Also das ist damit gemeint, dieses Aufflammen, wumm, das ist da. Und es ist manchmal dieses Aufflammen, ist manchmal nicht zu stoppen. Und manche sagen, wisst ihr, und es auch nicht zu stoppen, indem wir sagen, es ist alles schlecht, alles verkehrt. Und das ist auch probiert worden, so in der Menschheitsgeschichte und auch Kirchengeschichte, haben manche dann probiert, das zu stoppen und zu sagen, also all die Gefühle, die du hast, die sind alle schlecht, die sind auch, du musst da aufpassen, dass der Teufel das nicht missbraucht und gebraucht und vielleicht manche Gefühle sind nur teuflisch. Nee, die sind von Gott gegeben. Der Gebrauch manchmal, wisst ihr, auf den Gebrauch kommt es dann drauf an. Und wem lassen wir das gebrauchen und für was lassen wir diese Gefühle gebrauchen? Und das entscheidet es dann. Also diese Sehnsucht, jemanden anderen zu begehren, jemanden anderen zu lieben, das ist von Gott gegeben. Das ist nichts Schlechtes. Und deswegen wird es kommen in unserem Leben. Und es kommt. Und das, du brauchst so gar nicht dann Scham empfinden oder dich schlecht fühlen, weil es da ist, sondern das ist von Gott so geschaffen, dass es da ist. Aber er hat uns was gegeben, damit es unter gute Kontrolle kommt, und zwar seinen guten Geist, damit es unter eine gute Kontrolle kommt. Also es gibt ein paar Worte, zum Beispiel das Eros, was ich euch sagte, dann gibt es das Philia, es ist Freundschaftsliebe, und dann gibt es dieses Wort Agabe. Und diese Agabe, die kommt am meisten dann im Neuen Testament vor. Und dieses Wort Agabe heißt so viel wie, wir machen jetzt nicht eine griechische Wörterkunde, aber dieses Wort Agabe, nur damit wir es ein bisschen verstehen, heißt so viel wie sich entäußernde, sich verschenkende Liebe. Also eine Liebe, die schenkt, die gerne gibt. Das ist dieses Wort, das Verständnis im Neuen Testament. Liebe, die gerne gibt. Die nicht bloß nimmt, sondern Liebe, die gerne gibt. Die nicht bloß auf dem Empfang aus ist. Ja, ich gebe nur was, wenn ich was empfange, sondern die einfach gibt, die einfach da ist. Ich habe euch das gestern Abend beschrieben, so mit dem Mann. Manche von euch, wahrscheinlich die meisten, waren gestern Abend schon da. Ich habe gestern auch auf eine Hochzeit gesprochen. Und da sah ich so an der rechten Seite den Vater von der Braut. Und der Vater von der Braut, der sitzt im Rollstuhl. Und der hat, ich denke, einen Schlaganfall gehabt. Auf jeden Fall kann er kann nichts mehr sagen. Und seine Hände sind verkrampft und er sitzt nur im Rollstuhl. Und die Frau, wisst ihr, die Frau könnte jetzt sagen, ich habe gar nichts mehr von dir. Was habe ich noch von dir? Ich bin eigentlich nur da, um dich zu pflegen. Und das tut die Frau und das ist eigentlich Liebe, wisst ihr. Diese Liebe beinhaltet auch, diese Liebe, diese sich schenkende, sich selbst entäußernde Liebe, Leute, die beinhaltet auch zum Beispiel Sex. Aber Sex ist nicht diese Liebe. Sex ist enthalten in dieser Liebe, sich selbst entäußernde, sich schenkende Liebe. Aber diese selbst entäußernde, schenkende Liebe fordert nicht bloß Sex zum Beispiel. Sehr oft das, was wir vielleicht am meisten damit konfrontiert werden. Nicht unbedingt immer gleich daran denken, aber oftmals damit konfrontiert werden. Gleich mit Sex. Wir haben eine Gesellschaft, von der jemand sagte, die ist versexualisiert. Du siehst an allen Ecken und Enden, siehst du dann irgendwelche Bilder. Du kannst kaum einen Film, kaum eine Werbung kommt heute noch ohne nackte Haut aus. Und viele junge Menschen sind hier und ihr wisst, von was ich spreche. Und auch viele Junggebliebene, so wie ich, werde schon ein bisschen, jemand in Amerika sagte zu mir, oh Heinz, you look like salt and pepper, weil ich da grau werde, ne? Ein bisschen salzig und da oben noch ein bisschen pepperig. Okay, und dann, und im Herzen natürlich. Aber selbst, wisst ihr, jeder weiß davon, was ich meine, wie plötzlich Bilder da sind und Bilder produzieren in dir so was Aufflammendes, so eine Sehnsucht, das plötzlich zu haben oder das plötzlich zu erleben. Und manche von den jungen Menschen und auch von den Älteren und Junggebliebenen, die leiden manchmal darunter, weil die hören entweder nur, das ist schlecht, oder die hören, lass es einfach laufen, aber das kann ja auch nicht die Lösung des Problems sein, was mache ich jetzt? Also diese Liebe, die kommt, wie gehe ich damit um? Ein Philosoph sagte mal, das Christentum hat dem Eros Gift zu trinken gegeben. Also diese aufflammenden Liebe, das Christentum hat dieser aufflammenden Liebe Gift zu trinken gegeben, weil das Christentum, sagte er, verbietet es, verbietet Sex, verbietet dieses, verbietet jenes. Deswegen schimpfen ja manche Leute zum Beispiel gegen die römisch-katholische Kirche, weil sie sagen, die verbietet den Sex. Ich bin nicht römisch-katholisch, aber ich kann nur eins sagen, das mag in der Kirchengeschichte bestimmt gewesen sein, dass es so und so ist und manche sehen das auch so, aber die römisch-katholische Kirche als solches verbietet es nicht. Es wird oft als der Inbegriff des Christentums genommen und weil die so Brüder sind, die Priester, deswegen verbieten die das alles. Das stimmt gar nicht. Sondern die Urform des Christentums eigentlich, also die vor der römisch-katholischen Kirche da war, die hat eigentlich erstmal diesen Wort Eros wieder einen reinigenden, einen klaren Gedanken gegeben. Weil Eros wurde damals missbraucht für Tempelprostitution. Könnt ihr euch vorstellen, es gibt es heute noch in manchen Ländern, auch in Asien, da werden Mädchen im Tempel geschickt und die müssen dort mit Männern schlafen. Und das ist dann Gottesdienst. Weil das die Vereinigung ist mit Gott, wenn doch das aufflammt und es gibt doch nichts Schöneres. Also so ein verkapptes, krankes Denken. Das musste erstmal gereinigt werden. Und Liebe ist nicht diese ganzen Printmedien und diese ganzen Videos, die du anschauen kannst und die dich manchmal mit einer Sehnsucht und fast mit einer verzehrenden Lust zurücklassen, die dir manchmal gar nicht mehr anders ermöglichen, als was manche zum Beispiel haben, und ich möchte es ganz offen ansprechen, die dann Probleme haben mit Selbstbefriedigung und die immer nur hören, das ist schlecht und das ist gut, das ist schlecht, gut, ich weiß gar nichts mehr, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wer ich bin. Und viele von euch sind so im Alter, wo das aufflammt, wo das aufwacht, das Leben. Und deswegen, wisst ihr, ist es wichtig, darüber nachzudenken, was ist eigentlich wirklich Liebe? Und wie wir gesagt haben, diese Liebe, die Bibel meint, die beinhaltet auch Sex, aber sie ist nicht nur Sex. Und wenn man über diesen aufflammenden Gefühlen von Sex, diese Liebe, diese sich selbst schenkende, entäußernde Liebe nicht herrschen lassen, dann wird Sex eigentlich nur zum Nehmen, 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 Nehmen. Und manche dann, die müssen dann bekennen, ich bin sexsüchtig. Und aus dem heraus, Leute, nur so nebenbei, wenn jemand da ist, auch aus dem heraus gibt es Wege, weil Jesus aus allem einen Weg heraus hat. Aus allem. Aber das ist wichtig, dass wir das verstehen, wisst ihr, weil sonst haben wir oft so ein krummes Bild davon. Und diese Liebe, die ist eigentlich dafür da, dass es sich selbst gibt. So wie Jesus sagt dann mal, also dass wir unser Ich eigentlich hergeben. Und Jesus sagt es mal in Johannes 12, Vers 25, spricht er davon, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, dann wird es keine Frucht bringen. Und Jesus ist ja die verpersonifizierte Liebe Gottes. Das lesen wir in der Bibel, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die auf ihn vertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also Jesus hat sich selbst gegeben. Und an Jesus sehen wir praktisch, was das bedeutet. Liebe, die sich selbst gibt. Und es gibt es nirgendwo, ihr Lieben, es gibt es in keiner anderen Religion. Es gibt es nur bei Jesus. Liebe, die sich selbst gibt. Und es gibt es in keiner anderen Religion, dass derjenige, auf den sich diese Religion beruft, unsere Herzen so verändert, dass wir plötzlich geben können. Und es ist wichtig für euch, gerade für die vielen, vielen Jungen, die da sind, dass du das mitnimmst. Liebe ist nichts Schlechtes. Die Gefühle, die in dir aufkommen, das aufflammt, dieses Verlangen auch nach einem Partner, nach jemandem an deiner Seite, dieses Verlangen nach dem anderen Geschlecht, das ist nichts Schlechtes. Das ist nichts Schlechtes. Auf den Gebrauch kommt es drauf an. Wie leben wir das? Und da gibt es vieles zu lernen. Und da gibt es vieles für mich zu lernen. Und da gibt es viel für jeden hier zu lernen. Also es geht um diese begehrende und schenkende Liebe. Also diese begehrende Liebe und diese schenkende Liebe, die beide gehören zusammen. Es ist zum Beispiel, wenn du dann die Ehe lebst, ja, ist es so, das ist, geht nicht bloß darum, dass ein Partner immer nur gibt, sondern dass er auch was empfangen kann. Jetzt habe ich euch das Beispiel vorhin gesagt, gerade bestimmt jetzt von dem Mann und so, vielleicht denkt ihr, ja, was kann der Mann jetzt noch groß geben? Ich glaube, dass wenn die beiden Jesus lieben, der Mann kann noch viel geben. Und wenn man mit so Menschen manchmal spricht, dann sagen die auch, ich empfange so viel. Und ich habe jetzt erst gelernt, was Liebe eigentlich heißt. Ich habe jetzt erst gelernt, wie tief Liebe eigentlich wirklich ist. Ich habe einen anderen Freund, der hat einen schweren Motorradunfall gehabt. Das war letztes Jahr gewesen. Das ist ein Freund auch von meinem Sohn. Fuhr morgens in die Arbeit, kurz vor seiner Hochzeit. Und lag dann ganz lange in Murnau in der Klinik. Das ist so eine Rettungsklinik. Und sein rechter Arm ist gelähmt, weil ihn wurden durch die Rettungssanitäter wahrscheinlich, wurden ihnen die Nerven herausgerissen, oben aus dem Arm. Bei der Rettung, das kann passieren. Und jetzt ist der Arm gelähmt. Und jetzt sitzt der Junge, der sitzt im Rollstuhl. Wisst ihr, von seiner ganzen Attraktivität ist kaum noch was da. Er ist kein erfolgreicher Arbeiter mehr. Er ist kein klasse Motorradfahrer mehr, das was er war. Er ist jetzt nimmer, hat nimmer diese coolen, saloppen, schnellen Sprüche drauf. Und das, was mich so getroffen hat, ist, diese junge Frau, die mit ihm verlobt war, die hat ihn kurze Zeit später im Krankenhaus geheiratet. Und die habe ich gestern gesehen auch. Er im Rollstuhl und sie liebt einfach. Weil sie merkte, natürlich durch so ein extremes Ding jetzt im Leben, hat sie gemerkt, Liebe ist mehr, als nur ein bisschen Spaß miteinander zu haben. Liebe ist füreinander da sein. Liebe ist sich gegenseitig zu tragen. Liebe ist, einer anderen auch mal die Tränen zu trocknen. Liebe ist, jemanden zu vertrauen und jemandem Vertrauen zu schenken. Und um das geht's, wisst ihr, das ist das Interessante in dieser Welt, in der wir leben. Und wenn wir das ein bisschen verstehen dürfen, dann leben wir in der Freiheit. Das ist ja das Thema von diesem Wochenende. Freiheit. Das ist Freiheit. Weil dann bist du weder von der einen Seite getrieben, noch von der anderen. Wenn du das beides zusammen hast, wenn es eins wird. Eins kann es nur werden, durch den Geist Gottes. In der Weltgeschichte gab es Menschen, die haben versucht, diesen Empfindungen zu entfliehen, okay? Also, denn die Liebe aufflammt dem anderen Geschlecht gegenüber und diesen Empfindungen zu entfliehen. Und die haben sich dann versteckt in Erdhöhlen, die haben sich dann irgendwelche Häuser im Wald gebaut, die wollten das alles nicht mehr sehen. Die wollten dem allen entfliehen, was ihren Augen vielleicht ein bisschen Reiz verschafft und damit dann auch ihren Körper Reiz verschafft, das wollten sie nicht mehr sehen. Und bloß weg. Das ist nicht damit gemeint. Dann gab es in der Weltgeschichte Menschen, die sagten, das ist, wenn das da ist, wenn das aufflammt, dann leb's einfach aus. Und es hat vielen unglaublich Schmerzen zugefügt. So weit heute, ihr Lieben, dass manche Praxen von Therapeuten und Psychotherapeuten, Psychologen voll sitzen mit Menschen, die nicht umzugehen wissen mit diesen sexuellen Gefühlen, die sie oft so plagen. So weit, dass viele junge Paare gar nicht wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. Und da sieht man diese zwei Extreme. Und praktisch durch die Liebe Gottes, wisst ihr, die durch den Heiligen Geist in uns kommt, heute ist ja Pfingstsonntag, durch den Heiligen Geist in uns kommt, schenkt uns Gott plötzlich die richtige Gewichtung. Und die will gelernt sein. Und je früher du anfängst, diese Liebe Gottes wirken zu lassen in dir, je früher und desto besser lernst du das in der richtigen Gewichtung zu leben. Also dieses aufflammende Gefühl, nicht bloß jetzt mit schlechten Gewissen und mit Gewalt und mit irgendwelchen Gesetzen bloß zu erdrücken, das darf ich überhaupt nicht, ich darf da jetzt gar nicht dran denken, da, puh, wenn das jetzt jemand wüsste, hey, mein Jugendkreisleiter, oh, wow, 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 wow. Ja, was soll da bloß werden? Und das andere aber dann auch, dass du es nicht einfach nur so auslebst und irgendwann dann mal in den Spiegel guckst und dich einfach nur schämst. Dich einfach nur schämst. Sondern unter der Führung vom guten Geist Gottes, vom Geist der Liebe, ich nenne es jetzt mal so, vom Geist dessen, der die Liebe ist, der die Liebe erfunden hat und die Liebe in uns hineingelegt hat, unter der Führung dessen dürfen wir lernen, das zu leben. Diese Liebe, von der später der Apostel Paulus schrieb, wer liebt, ist geduldig und gütig. Das bedeutet, der hält auch durch. Das heißt, der ist brauchbar für andere. Wer liebt, der hält auch durch. Der ist brauchbar für andere. Wer liebt, der ereifert sich nicht. Das heißt, der baut keine zerstörenden Gefühle gegen den anderen auf. Nicht bloß selbstsüchtige Gefühle zum Beispiel auch, das will ich jetzt haben. Wer liebt, der baut es nicht auf, sondern der ist auferbauend dem anderen gegenüber. Wisst ihr, der zeigt den anderen auch, es gefällt mir so sehr in Englisch so, appreciation. I appreciate your personality, your life, just your whole being. Das nehme ich voll an, das liebe ich, das schätze ich, das ehre ich, deine Persönlichkeit, dein Wesen. Das, wer du bist eigentlich, das schätze ich. Das gefällt mir so sehr. Das ist dieses Wort, was da drin ist, in diesem Wort, das das Neue Testament so benutzt als Agabe. Wer liebt, also er prahlt nicht und spielt sich nicht auf, der macht sich nicht ständig größer als all die anderen. Der macht sich auch nicht immer ständig größer und besser und klüger als sein Gegenüber. Das ist oft ein Problem in Freundschaften, dass das Gegenüber ein bisschen besser sein will, ein bisschen mehr wissen will, ein bisschen, weißt du, keine Ahnung von der Welt, hey, ich zeig dir mal, wo es lang geht, Mädel. Oder das Mädel würde zu mir sagen, Burschi, ich zeig dir jetzt mal, wo es lang geht. Nee, sondern wer liebt, sagt die Bibel, der will sich nicht größer machen. Wer liebt, der verhält sich nicht taktlos. Das heißt, dass er nicht verletzend ist. Wer liebt, der ist nicht verletzend. Der ehrt die Sphäre des anderen, das Wesen, die Persönlichkeit des anderen, die Gefühle des anderen, wisst ihr? Wer liebt, der tut es. Er sucht nicht den eigenen Vorteil, sondern er ist auferbauend, er bringt Beziehungen in Ordnung, er ist nicht anstößig in diese Beziehung. Er lässt sich nicht zum Zorn erregen. Wer liebt, der trägt keinem etwas nach. Das sind Worte, Herr. Das bin nicht ich, das ist nicht über den Heinz Spindler geschrieben. Wenn dort steht, wenn jetzt nur das Leben von Heinz Spindler allein beschrieben würde ohne Jesus, dann würde dort geschrieben stehen, so wollte ich es eigentlich ausdrücken. Wer liebt wie der Heinz Spindler, fähig ist zu lieben, der hält nicht durch, nicht mit das kleinste Problem in einer Beziehung. Wer liebt wie der Heinz Spindler, fähig ist zu lieben, Leute, der ist nicht groß brauchbar für einen anderen. Der will nur den anderen gebrauchbar machen für sich selbst. Wer liebt, wie der Heinz Spindler fähig wäre, der hat viele zerstörende und niederdrückende Gedanken in seinen eigenen Herzen und die kommuniziert er auch manchmal in das Leben von seinem Gegenüber. Und ihr habt es erlebt, so gestern Abend, manche von euch haben die Doro ein bisschen so gehört, gell, wenn sie sagt, das, was er am Papa vielleicht nicht so mag oder an ihm mag, vielleicht doch, ne, ist, dass wenn wir diskutieren, dann kommt kein anderer mehr zu Wort. Ich meine, das ist ganz einfach, ich habe halt recht. Ja, so ist es halt. Das ist mein Problem, ich habe immer recht. Aber wisst ihr, das ist mir über die Zeit aufgefallen. Meine Frau hat schon geweint deswegen. Und meine Kinder haben schon deswegen geweint. Und es ist mir aufgefallen in der Beziehung zu Jesus, ich ehre das Wesen, die Persönlichkeit meiner Kinder überhaupt nicht. Ich ehre das Wesen, die Persönlichkeit meiner Frau überhaupt nicht. Wisst ihr, das ist mir wurscht, was die denken. Ich will zu meinem Recht kommen. Und dann hinterher stelle ich fest, das war zwar ein Fehler, und dann versuche ich das natürlich schon irgendwie wieder gut zu machen. Ich meine, jedes Jahr gibt es ja einen Hochzeitstag, da kann man immer Blumen schenken. Ja, man muss ja nichts sagen, so nächstes Jahr dann bekommst du einen größeren Strauß. Also bis die Woche der Sprachlosigkeit verflogen ist dann zwischen uns beiden und dann geht's doch wieder. Siehst du, passiert doch, ist doch nichts passiert. Das bin ich, wisst ihr, das bin ich. Das bin ich. Ich will manchmal nur meinen Vorteil. Aber Jesus lehrt mich, und da bin ich so dankbar. Und ich denke manchmal, das beginnt jetzt erst richtig in meinem Leben. Wenn er euch fragt, wie alt ich bin, nein, ich bin noch nicht 77, sondern ich bin 43, okay? Also, aber es beginnt jetzt erst, wo ich das auch merke, wie gut es ist, dass Jesus mich lehrt, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet. Und ich merke jetzt auch, ihr Lieben, ich muss mich für manche Sachen gar nicht mehr schämen, weil Jesus selbst meine Scham ans Kreuz getragen hat. Was ich muss ist, ich muss mich einfach in seine Arme flüchten und sagen, Herr Jesus, ich kann das nicht. Ich kann nicht wirklich lieben. Lehr mich zu lieben. Und das ist tagtäglich das gleiche Abenteuer. Lehr mich zu lieben. Lehr mich zu geben. Gib du durch mein Leben. Und dann werde ich nicht ein Mensch sein, der nur seinen Vorteil sucht, der taktlos ist. Und ich sage euch ja, was Taktlosigkeit auch beinhaltet. Ist nur so nebenbei. Wenn man andere einfach niedermacht, ist auch Taktlosigkeit. Und ich bin sehr dankbar. Ich habe letztes Jahr auf einer Jugendevangelisation im Vogtland gesprochen, in Sachsen. Da waren 700 Jugendliche abends in diese Kirche. Es war ganz gewaltig. Sonst gehen nie so viele Menschen dorthin. Und ich habe gesprochen und habe Witzler gerissen, so über andere Religionen. Und da kam eine junge Frau hinterher auf mich zu und die sagte, Heinz, die Botschaft, die war echt klasse. Aber weißt du, was ich sag's euch, wie sie es sagte, was ich zum Kotzen finde? Dass ihr Christen euch immer lustig machen müsst über andere. Und ich habe gedacht, habe ich mich lustig gemacht? Ich habe da nur ein bisschen das imitiert, so die Buddhisten, wie sie Yoga machen und so. Und alle haben gelacht, das hat sie doch aufgeheitert. Und dann habe ich mich gerechtfertigt innerlich und dachte, die anderen großen Evangelisten und alle machen noch ihre Witzchen, warum darf ich das nicht machen? Und dann bin ich einen anderen Tag joggen gegangen und so mache ich das manchmal, wenn ich joggen gehe oder spazieren oder spreche ich einfach mit dem Herrn Jesus. Und manchmal weine ich auch vor Jesus. Schütte mein ganzes Herz aus, wie ich selbst mit mir oft nicht zurechtkomme. Und es war an dem Tag, da ging ich laufen und habe mich gerechtfertigt und sagte, Herr Jesus, die hat doch, warum greift die mich jetzt an? Ich habe es doch auch nur gut gemeint, es war doch nur Späßchen und so, was soll's? Und dann sagte Herr Jesus zu mir, einfach in mein Herz gesprochen, Heinz, dreh um, setz dich hin, lies mal das Neue Testament, nur die vier Evangelien jetzt, heute Nachmittag. Und zeig mal, das kann passieren, wenn du die falschen Witze machst, ne? Und dann? Aber ich muss gestehen, ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe nicht alles gelesen dann, ne? Aber die großen Züge, und Jesus sagt zu mir und zeigt mir nur eine Stelle, wo ich mich lustig gemacht habe über jemanden anderen. Nur eine. Und ich konnte ihm keine zeigen. Und dann sagt er, wenn ich das nicht gemacht habe, Heinz, dann will ich auch nicht, dass du das tust. Du kannst dich über dich selber lustig machen. Das ist nicht schlimm. Aber nicht taktlos verhalten gegenüber anderen. Auch wenn sie einer anderen Religion angehören. Oder. Hat Jesus nie gemacht. Und dann bin ich an dem Abend, musste ich hin, widersprechen. Und es war schwer für mich. Ich habe mich vorne hingestellt und musste mich erstmal entschuldigen für den gestrigen Abend. Weil das nicht richtig war. Viele haben das gar nicht verstanden. Die sagen, ja, ich habe das gar nicht so schlimm empfunden und so. Aber das ist diese Taktlosigkeit, wisst ihr? Deswegen bin ich ganz ehrlich, Leute, ganz, ganz ehrlich, könnt ihr jetzt lachen, aber ich mag auch keine Witze über Blondinen. Und wisst ihr warum? Weil ich mir eine junge Frau kennengelernt habe, natürlich blond dann, die war so fürchterlich getroffen, dass eine ganze Masse gelacht hat über die vermeintliche Dummheit. Manche können natürlich auch über sich selber lachen, aber es können nicht alle über sich selbst lachen, Leute. Und diese, wisst ihr, das lehrt uns Jesus, diese Sensibilität für den anderen. Und das brauchen wir in dieser Welt, ihr Lieben. Das brauchen wir, weil Jesus so ist. Und es will ein Leben durch uns. Er will auferbauend leben. Er will seine auferbauende, menschenfreundliche, gütige Liebe durch uns leben. Er will, dass wenn Menschen mit uns zusammenkommen, wenn du eine Freundschaft lebst, dass dein Gegenüber aufblühen kann, nicht bloß ein schlechtes Gewissen hat und niedergemacht wird und sich schlecht fühlen muss. Und es ist diese Liebe, von der das Neue Testament spricht. Wer liebt, trägt keinem etwas nach. Der Herr Jesus trägt mir nichts nach. Er sagt nicht, warte nur, Heinz, bis du mal in die Ewigkeit kommst. Da habe ich so eine kleine Liste und dann jage ich da nochmal ein paar rote Backen drauf. Da warte ich schon drauf, freue mich schon drauf. Weißt du, ich drehe schon Däumchen, Heinz, und warte nur, bis du da bist. Und dann wirst du aber bloßgestellt vor den Milliarden von Seelen, die vor dem Thron Gottes stehen. Nee, so wird es nicht sein. Sondern der Schuldschein, der gegen uns stand, ist ans Kreuz genagelt, Leute. Der ist genagelt und der ist weg. Und ich will das durch dich leben, Heinz. Ich will das durch dich leben. Und wenn ich das leben darf in deinem Leben, dann wirst du auch niemandem was nachtragen. Das ist Geheimnis. Es freut sich nicht, wenn einer Fehler macht. Ha, ha, ha. Hast du den gesehen? Hast du die gesehen? Und dann kann ich den nachtragen. So, wisst ihr, jetzt hat vielleicht eine Freundschaft und die Liebe flammt auf und die Liebe mündet dann vielleicht in eine Ehe und wenn die Ehe dann so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre dauert, plötzlich fällt ihr auf, hey, die sollte die Holde, lässt immer ihre Strümpfe liegen. Okay? Hat sie vorher auch gemacht, ist sie bloß nie aufgefallen. Weil du es geliebt hast, hast du gedacht. Du hast es eigentlich nur begehrt. Liebe, sagt die Bibel, deckt der Sünde Menge zu. Die trägt nicht nach. Das ist so schön, Leute. Wenn die Liebe aufflammt, wenn die erste Liebe kommt, dann lass sie von Gott verändern. In seine gute Liebe, in seine Fähigkeit, wirklich zu lieben. Die Flammen auch gut zu kontrollieren. Ich möchte euch Mut machen, wenn ihr sagt, ah, das sind immer die Flammen und ich weiß auch nicht so ganz genau, wie soll ich die kontrollieren. Ich mache euch Mut, den Mädels mache ich Mut. Lasst euch vom Herrn Jesus eine weibliche Person zeigen, zu der ihr gehen könnt und sagen, ich würde einmal sagen, wie es in meinem Herzen aussieht. Und du wirst überrascht sein, wenn die Person dir antwortet, so sieht es in meinem Herzen auch aus. Genauso. Ich habe einen alten Mann, durch den ich zum Glauben kam, der ist jetzt 80. Und zu dem kann ich einfach kommen und ihm sagen, wie es in meinem verhältnismäßig noch jugendlichen Herzen dann aussieht. Und er schaut mich an und sagt, weißt du, weiß Heinz, das ist keine Überraschung für mich. Genauso ist es in meinem Herzen. Und es ist so ermutigend. Und er sagt mir dann, wie man mit so einem Herzen fertig werden kann. Er hilft mir, auf Jesus zu schauen. Er hilft mir auch mal, Sachen auszusprechen, zu bekennen, loszuwerden und auch mal loszulassen. Und wir brauchen das, wir brauchen einander, Leute. Christsein ist was Wunderbares, weil Gott dir eine neue Familie gegeben hat, eine neue Gemeinschaft, wo du das eigentlich alles, das neue Leben lernen darfst. Das ist für mich Christsein auch und Gemeinde Jesu. Er freut sich, wenn jemand das Rechte tut. Wer liebt, der gibt niemals jemand auf. Das heißt, in den Augen Jesu gibt es keine hoffnungslosen Fälle, auch in Beziehungen, solange das Wesen Gottes im Mittelpunkt steht. Gibt es keine hoffnungslosen Fälle, Leute. Und das ist oft das Problem, wisst ihr, wir müssen zurückkommen zu dem Erfinder von Liebe. Weil der weiß, wie man Liebe am besten lebt. Der die Liebe selbst ist. und es ist Jesus Christus. Wie komme ich denn da zurück, Heinz? Eigentlich ganz einfach. Ganz einfach eigentlich, indem du einfach sagst, Jesus, das will ich lernen. Ich will deine Liebe selbst mal begreifen und will mich als so einen Kanal deiner Liebe gebrauchen lassen. In der Beziehung zu mein Gegenüber, in der Beziehung zu dem anderen Geschlecht. Ich will mich gebrauchen lassen von deiner Liebe. Ich will auch das lernen, auch Sexualität aus deiner Hand zu nehmen. Das will ich lernen. Ich will lernen, Sexualität in deiner Hand zu lassen und will lernen, von deiner Hand her kommendes zu leben, damit ich niemandem irgendeinen Schaden oder Schmerzen zufüge, sondern damit es wirklich das wird, was du eigentlich gedacht hast, was wunderbar ist. Und wenn wir das erleben dürfen, Leute, dann trifft es auf unser Leben zu, was der Prediger schrieb. Das war der König Salomo, der das alles gelebt hat. Der hat sein Leben ohne Gott gelebt. Der König Salomo hat 1000 Frauen gehabt. Das war echt ein Typ, ne? Und der hat jede Menge Sorgen gehabt, oder wie auch immer, ne? Und es zeigt es dann auch am Schluss, dass er jede Menge Sorgen hatte, weil er merkte, all das, was ich gelebt habe und ich ohne Gott gelebt habe, das hat mir eigentlich nur Not gebracht. Und er schrieb dann ein Buch, der Prediger, und er schrieb zum Schluss dieses Buches, schrieb er dann die folgenden Sätze in Kapitel 11 oder erstmal in Kapitel 12, Vers 1 steht: Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Denk dran, dass du einen Schöpfer hast. Ein Schöpfer dieses wunderbaren Geschöpfes, so wie ihr da seid, Leute. Und jeder ist ein wunderbares Geschöpf. Ein Schöpfer diese Gefühle, die er in diese wunderbaren Geschöpfe hineingelegt hat. Und dieser Schöpfer will auch der sein, der dein Lehrer sein möchte, der dich lehren möchte, diese wunderbaren Gefühle nicht pervertieren zu lassen, also in eine verkehrte Richtung leiden zu lassen, sondern in die richtige Richtung, in eine heilende Richtung, sodass du dich nicht schämen musst und niemand anderen sich schämen muss oder Angst vor dir haben muss, weil das alles schon in eine verkehrte Richtung ging. Und es sagt in Kapitel 11, Vers 9, freue dich nur in deiner Jugend. Junger Mann, ich würde mal sagen, junge Frau, das hat er bestimmt auch gemeint, war halt damals nicht so. Und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Freu dich an deiner Jugend. Freu dich an dem, dass du dynamisch bist. Freu dich an dem Vorteil, dass du auch Fehler machen darfst. Die werden, wenn du 43 bist, werden dir die alle vorgehalten. Aber jetzt, gell, hat mir auch mein alter Pfarrer gesagt, das ist der Vorteil der Jugend, da kannst du noch mal einen Fehler machen. Aber beharre nicht in diesen Fehlern, rede nicht gut. Sondern wenn es dir aufgeht, es ist ein Fehler, bring es vor Jesus und lass es verändern. Es gefällt mir. Freu dich an diesem Leben. Wandle in den Wegen deines Herzens. Wandle in den Wegen deines Herzens. Und nach dem, was deine Augen sehen, deswegen ist es so wichtig, was unsere Augen sehen, Leute. Und ich muss sagen, morgens, wenn ich aufstehe, das tue ich nicht jeden Tag, aber oft. So ist es halt, okay? Also aufstehen schon, aber das sagen meine ich, ne? So, vielleicht, ja, aber es ist wirklich so, ich stehe jeden Tag auf, bis jetzt noch. Und heute Morgen zum Beispiel, als ich aufgewacht bin, habe ich ganz bewusst gesagt, Herr Jesus, leite heute meine Augen. Dass sie nur das sehen, was dir gefällt. Dass sie mich nicht verleiden und falsche Dinge wecken. Und ich muss euch sagen, Leute, quote unquote, Gänsefüßchen, das klappt, weil Jesus treu ist und er lenkt meine Gedanken. Und manchmal holt er mich zurück nachmittags um 4.30 Uhr und sagt, oh Heinz, heute Morgen hast du gerade was gebetet. So, ich erinnere dich noch mal kurz dran. Und dann kann ich sagen, habe ich glatt vergessen, Herr Jesus. Tut mir leid. Danke, dass du mich zurückholst. Und es ist so schön. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Das heißt, es gibt für alles Konsequenzen. Die letztgültige Konsequenz hat Gott in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha getragen. Dass wir das nicht leben wollen oft, hat er getragen. Und er bietet uns allen das an und sagt, nimm's doch an. Und was uns oft schwer fällt, Leute, das ist gerade so, fällt mir manchmal auf bei mir selbst und auch in der Seelsorge manchmal mit unseren jungen Studenten am Bodenseehof, sind alle so zwischen 18 und 22, 23 Jahre alt, die meisten. Wir wollen oft nicht kapitulieren. Wir wollen nicht zugeben, wir schaffen das nicht. Wir wollen oft nicht zugeben, jawohl, ich brauche Jesus dafür. Jesus muss mein Herz bestimmen. Wandle in den Wegen deines Herzens. Der Psalmist in Psalm 37, Vers 4 sagt, habe deine Lust am Herrn. Häng dein Herz an den Herrn und er würde dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt, wenn du auf ihm fixiert lebst, dann füllt er dein Herz mit guten Gedanken, mit göttlichen Gedanken, mit auferbauenden, mit göttlicher Liebe. Und plötzlich lehrt er dich, das zu leben. Wie gesagt, ihr Lieben, wenn das aufkommt, dann seid nicht bestürzt. Ich darf gar nicht so denken und so. Ich darf gar nicht jemanden begehren und so. Nee, das hat Gott geschaffen. Das hat er so gemacht. Und wenn er es so gemacht hat, dann ist er auch dafür verantwortlich, das richtig zu leiten. Und er will die Verantwortung gerne übernehmen. Und ich mache euch Mut. Ich nehme jetzt mal so was ganz, so eine richtige komische Floskel, ihr Geliebten Gottes, weil es wirklich seid. Ich mache euch Mut. Geht mit diesen Gefühlen, wenn die Liebe aufflammt, geht zu Jesus. Dankt ihm dafür, dass es so ist, dass du Liebe empfinden darfst und sagt, Jesus, lehr mich, diese Liebe jetzt richtig zu leben. Dem anderen gegenüber. Lehr mich, das richtig zu leben. Und wenn es mal schief ging, komm zu Jesus und sage, Jesus, ging echt schief. Und ich danke dir, dass du mir vergibst. Und ich danke dir, dass du mich weiterführst, dass du mich aufhebst, dass du mich nicht liegen lässt wie so einen schmutzigen Lappen, wie ich mich vielleicht fühle dann hinterher. Sondern du lehrst mich, in den Wegen der Wahrheit und Gerechtigkeit zu laufen. Und das möchte ich euch mitgeben, Leute. Nicht Angst haben davor. Erwartet es mit freudiger Erwartung, wenn es noch nicht da ist. Und es kommt. Und es kommt auf. Lasst eure Augen von Jesus leiten. Ganz bewusst, probiert es mal aus. Er tut es. Lasst eure Herzen von Jesus leiten. Und gebt das Herz dem zurück, der es geschaffen hat, der lebendige Gott. Und lasst die Liebe vom Schöpfer der Liebe regieren. Und das sage ich nicht euch, sondern das sage ich mir selbst. Das hat mein alter schwäbischer Prediger gesagt, Ludwig Hofacker. Der hat gesagt, ich sage nur das, was ich selbst brauche. Und das brauche ich selbst, wisst ihr? Egal wie alt du wirst. Das brauchst du immer selbst. Und möge Gott euch segnen und euch aus Menschen mehr und mehr machen, die einfach lieben, weil sie geliebt sind vom lebendigen Gott. Und lasst diese Liebe Raum und lasst sie vom lebendigen Gott kanalisieren und nicht von dem Geist dieser Welt pervertieren, Leute. Und vom Geist dieser Welt kannst du dich nicht selber schützen, es kann nur Jesus. Und er ist treu, der gute Hirte. Gott segne euch. Ich möchte noch gerne beten. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass das stimmt, dass du treu bist. Ich danke dir für die gute Gabe der Liebe. Ich danke dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt darüber, was Liebe eigentlich wirklich bedeutet, sondern du uns das selbst vorgelebt hast. Und dass du diese Liebe leben willst in uns und durch uns. Und ich danke dir, wenn junge Menschen hier sitzen, die darauf warten, dass es aufflammt. Und manche sitzen hier, bei denen flammt es auf, da ist es richtig da. Und es verzehrt sie fast. Ich danke dir dafür, für diese Gabe der Liebe. Und ich danke dir auch, dass diese Liebe uns nicht verzehren muss, auch nicht auf falsche Wege bringen muss, sondern dass du da bist, der Geber der guten Gaben, der uns leiten und lenken möchte. Der gute Hirte. Und ich bitte dich für diese jungen Menschen hier, Herr Jesus, dass sie dir einfach vertrauen dürfen, den guten Hirten. Dass sie dir ihren zukünftigen Partner anbefehlen, zukünftige Partnerin, ihre Herzen. O Herr, sei treu in ihrem Leben, in meinem Leben. Ich danke dir so sehr dafür, dass wir mit zu dir kommen dürfen, mit allem, was uns bewegt, mit Dingen, die wir nicht verstehen und die, mit denen wir gar nicht fertig werden. Und mach uns mehr und mehr Menschen, durch denen einfach diese Liebe, diese selbstgebende Liebe des Vaters im Himmel sichtbar wird. Danke, dass wir lernen dürfen. Danke für diese jungen Leute, dass sie noch einen Weg vor sich haben, die meisten von ihnen. Und dass du treu bist, auch wenn wir fallen, dass du uns aufhebst. Mach ihnen Mut, wieder aufzustehen, Herr. Mach ihnen Mut, auf deine vergebende Liebe zu trauen und zu hoffen. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne von uns das erfährt, dass du uns durch diesen Wust und durch diesen Schmutz dieser Welt wirklich führen kannst mit einem reinen Herzen, mit reinen Gedanken, mit reinen Augen. Du allein bist fähig dazu, Jesus. Und da befehle ich dir meine jungen Geschwister an und mich selbst, um deines Namens willen. Amen. Gott segne euch.